als Predigttext, beziehungsweise als zweiten Teil, weiteren Abschnitt des Predigttextes Apostelgeschichte 26, lesen wir noch miteinander die Verse 24 bis 29. Paulus ist nun mit seiner Rede fertig. Vers 24, während aber er dies zur Verteidigung sagte, spricht Festus, das ist der Statthalter, mit lauter Stimme: Du bist von Sinnen, Paulus. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. Paulus aber spricht: Ich bin nicht von Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Denn der König weiß um diese Dinge, zu dem ich auch mit Freimütigkeit rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist, denn nicht in einem Winkel ist dies geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus: In kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Paulus aber sprach: Ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie auch ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, die Predigt habe ich unter das Thema gestellt, von Vers 18, von der Finsternis zum Licht. Von der Finsternis zum Licht. Zwei Reiche gibt es im gesamten Universum. Das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Angehörige dieser beiden Reiche treffen auch in Apostelgeschichte 26, in dem, was wir miteinander gelesen und gehört haben, aufeinander. Das sind zum einen der römische Statthalter Festus, der jüdische König Agrippa, seine Schwester Berenike, die römischen Militärtribunen sowie die vornehmsten Männer der Stadt. Ziemlich sicher waren auch deren Frauen anwesend. Schließlich fand hier ein großes gesellschaftliches Ereignis statt, wo man auch die neueste Garderobe ausführen konnte. Einer der führenden Köpfe dieser neuen religiösen Richtung der Christen sollte verhört werden. Diese alle gehörten wohl ausnahmslos zum Reich der Finsternis. Vor sie wird der Bote des Lichts geführt, der von Gott berufene Apostel Paulus. Und liebe Geschwister, wenn in einer solchen Weise Licht und Finsternis aufeinanderprallen, dann ist eine Stunde der Entscheidung nicht weit. Und wir sehen, wie sich diese Stunde der Entscheidung anbahnt und entwickelt. König Agrippa gibt Paulus die Erlaubnis zu reden. Paulus verteidigt sich nicht vorrangig, auch wenn er das auch tut, aber vorrangig verkündigt Paulus das Evangelium. Er beginnt mit seinem eigenen Leben seit seiner Jugend. Dabei ist durchaus ein Alter von 13, 14 Jahren zu denken. Kennen ihn die Juden als Anhänger der strengsten jüdischen Glaubensrichtung, der Pharisäer. Von Jugend auf hat er offensichtlich, wahrscheinlich schon nach der heutigen Bar Mitzwa, mit circa 13 bis 15, bei Verwandten in Jerusalem gewohnt und bei Rabbi Gamaliel gelernt. Von daher kennen sie ihn als Anhänger der strengsten jüdischen Glaubensrichtung, der Pharisäer. Der Begriff Sekte meinte zunächst einmal ganz neutral eine bestimmte Glaubensrichtung. Dieser Begriff im Griechischen bekam erst im Lauf, Heresis, wir kennen es als Heresie, bekam erst im Laufe der Jahre den eindeutig negativen Charakter einer falschen Lehre. Auch die Übersetzung streng ist eigentlich zu negativ. Der griechische Begriff ist uns auch als Fremdwort bekannt, akribisch, und meint ganz wertneutral und positiv, dass man etwas genau nimmt, dass man sorgfältig ist. Das steht da, also eine genaue Glaubensrichtung. Paulus gehört zu denen, die es mit dem Wort Gottes am genauesten halten. Die müssen keineswegs notwendigerweise strenger sein als andere. Der Begriff streng, deshalb gefällt er mir auch in der Übersetzung nicht, hat heute ja in der Regel den Beigeschmack von Enge und Gesetzlichkeit. Die Strengen, das sind die, die so durchs Leben laufen, die sich nicht freuen dürfen und so weiter, denen alles verboten ist. Dabei ist es doch so, liebe Geschwister, wer das Wort Gottes genau nimmt, wer es recht versteht, der lebt unter Umständen in einer weit größeren Freiheit als solche, die das Wort Gottes nicht so genau nehmen und zum Wort Gottes hin noch viele menschliche Satzungen und Regeln zusätzlich aufstellen. Auch unter den ganz bibelkritischen Modetheologen gibt es eine Menge von Werkegerechtigkeit, was ein guter Christ alles nicht tun darf. Der durfte früher keine Orangen aus Israel essen, der durfte keine Früchte aus Südafrika beziehen, der durfte 100 Dinge nicht tun, was ein ordentlich politisch korrekter Christ alles nicht durfte. Also wir sehen, Gesetzlichkeit ist nicht nur eine Frage strenger Christen im negativeren Sinne oder positiven, das gibt es in allen Varianten. Wer aber in der rechten Freiheit des Evangeliums lebt, in der rechten, der lebt oft in einer ganz großen inneren Freiheit, aber in der Bindung an Gottes Wort natürlich. Aber streng passt eigentlich nicht. Genau, sorgfältig. Paulus also stellt sich vor als ein solcher, der es mit dem jüdischen Glauben, mit dem Wort Gottes von Anfang an ganz besonders genau genommen hat. Und dabei ist er geblieben. Paulus sagt, ich bin von dieser Linie, das Wort Gottes ganz genau zu nehmen, nie abgewichen. Und auf dieser Linie, lebend, hält er fest an der großen Hoffnung des jüdischen Volks, der Auferstehung. Es ist da interessant, ich hatte schon darauf hingewiesen, in all seinen Reden, seit seiner Verhaftung auf dem Tempelplatz in Jerusalem, ist die Auferstehung sein Hauptthema. Paulus ist immer bei jeder seiner Reden sofort mit wenigen Sätzen bei der Auferstehung. Das ist deshalb interessant, weil die Auferstehung eigentlich gar nicht der Streitpunkt ist. Und dennoch führt das Thema Auferstehung ganz nah zum Eigentlichen. Und was ist das Eigentliche? Verse 8 und 9. Wir müssten sagen, wer ist der Eigentliche? Der Streit geht um Jesus, den Nazoräer. Und Jesus, der Nazoräer, ist der Auferstandene. Er ist der Erste der Auferstehung und als solcher ist er der Messias. Das haben die Propheten und Mose vorhergesagt. Ich fasse es etwas zusammen, diese 32 Verse, man kann es zu Hause, dürft das gerne auch nochmal nachlesen. Das ist die Argumentation des Paulus, so haben es die Propheten und Mose vorhergesagt, Vers 22, 23, dass der Christus leiden sollte. Dass er, der Christus ist ja der Messias, griechisches Wort, dass also der Messias leiden sollte und dass der Messias als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk, das Volk im Singular, in Einzahl, ist immer Israel und den Völkern in Mehrzahl, das sind die Nationen, die Heiden. Und damit fasst Paulus in diesen Versen alle Fäden zusammen. Der auferstandene Jesus von Nazareth ist kein anderer als der im Alten Testament verheißene Messias. Und jetzt, liebe Geschwister, verstehen wir, warum Paulus immer sofort bei der Auferstehung ist. Weil es um den Auferstandenen geht. Mit seinem Zeugnis von der Auferstehung bereitet Paulus sein Zeugnis von Jesus, dem Auferstandenen, vor. Allerdings kommt Paulus nicht direkt zu diesem Zeugnis. Er tut es in Form eines argumentativen Schlenkers. Zuerst betont er seinen eigenen Widerstand gegen diese neue Glaubensrichtung der Christen. Er sagt, ich habe ja auch lange und aggressiv gegen diesen Jesus von Nazareth gekämpft. Über die Maßen hat er gegen Jesus und seine Gemeinde gewütet. Das griechische Wort ist nochmal eine Verstärkung vom Verb außer sich sein, völlig von Sinnen sein, rasen, wüten. Also schon, wo man im Kopf gar nicht mehr richtig tickt, sondern wo man so von der Wut entbrannt ist, in Raserei geraten ist, dass alle Besinnung schon verloren gegangen ist. Wut ist dabei der völlig richtige Ausdruck. Eine Wut, ein vermeintlich heiliger Zorn hat den Paulus gepackt gehabt, weil er meinte, durch diese Christen würde der jüdische Glaube, würde das Wort Gottes verraten. Und weil ihm es um Mose und die Propheten ging, hat er gegen diese Glaubensrichtung so gewütet, weil er eben die Lehre von Mose und den Propheten verraten sah. Aber indem er so gegen Jesus wütet, erscheint ihm dieser als der Auferstandene. Und das nicht irgendwie. Er erscheint in einem Licht, das den Glanz der Sonne überstrahlt. Nur eine Herrlichkeit kann so groß sein, dass sie selbst den Glanz der Sonne überstrahlt. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Vom himmlischen Lichtglanz also umgeben, nimmt der Auferstandene nun den Paulus, der gegen ihn wütet, in seinen Dienst. Er tut es mit göttlicher Unnachgiebigkeit. Das Wort, es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Der Stachel ist eigentlich die eiserne Spitze, etwa an einem Ochsentreiber stecken. Ein Ochse ist ja ein ordentliches Kaliber. Da braucht schon was, um das auch auf der richtigen Spur beim Arbeiten zu halten. Üblicherweise wurden die Ochsen wohl aber damit, so wie ich gelesen habe, nicht geschlagen, sondern nur leicht berührt. Dann haben die schon gemerkt, wo es lang geht und haben gespurt. Wenn sie aber mal nicht spuren wollten und widerwillig waren, dann haben sie ausgeschlagen. Dann haben sie selber in diesen Stachel geschlagen mit dem Bein und sich selber verletzt. Diese allgemein übliche Redewendung früher gegen den Stachel ausschlagen heißt also, sich einer unvermeidlichen Sache ganz vergeblich zu widersetzen zum eigenen Schaden. Nur in diesem Bericht erwähnt Paulus dieses Wort Jesu. Es verstärkt die völlige Unmöglichkeit, sich dieser Berufung, die jetzt an ihn ergeht, zu widersetzen. Denn Jesus sagt, ich, der lebendige Gott, der Auferstandene, ich bin der, der hier den Stachel hat, den Ochsentreiber stecken. Und ich guck, dass du auf dem Weg bleibst. Du kannst noch so viel ausschlagen, wie du willst. Ich bin der Stärkere. Kapier's endlich, geh den Weg, den ich von dir haben will. Wer will widerstehen, wenn Gott beruft? Und so sagt Paulus, Vers 19, daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Das kann Agrippa nicht tadeln. Niemand kann das tadeln. Wenn Gott ruft, gibt es nur eine Möglichkeit, gehorchen. Von Gott selbst ist Paulus nun in Dienst genommen, mit der Aufgabe, die Menschen zur Umkehr zu rufen, von der Finsternis zum Licht, von der Macht Satans zu Gott. Die Reaktion ist verschieden. Festus weist die Botschaft zurück. Mit lauter Stimme, so wird es ausdrücklich im Griechischen betont, mit großer Stimme erklärt er, Paulus, du bist von Sinnen. Das ist das gleiche Wort, nur in der nicht verstärkten Grundform, das Paulus vorher selber verwendet hat, raste gegen Jesus, wütete gegen die Gemeinde. Das gleiche Wort, jetzt Paulus quasi greift Festus das auf und sagt, jetzt bist du wirklich von Sinnen. Also jetzt bist du wirklich rübergeschnappt. Deine große Gelehrsamkeit, dein vieles Bücherlesen hat dich um den Verstand gebracht. So sagt man es den bibeltreuen Christen ja heute auch nach. Ihr seid so verbohrt im Wort Gottes. Ihr seid von Sinnen. Dieses Buch ist 2000 Jahre und älter, man muss doch mit der Zeit gehen, wenn man noch ganz bei Trost ist. Ganz ähnlich hat es erst kürzlich der Bundesfinanzminister Schäuble gesagt im Blick auf eine Rückkehr der CDU zu konservativen und das heißt ja auch christlichen Werten. Er sagte, wir leben nicht mehr in den 50er Jahren. Wenn er es nicht gesagt hätte, hätte es keiner gemerkt. Wer das bestreitet und fordert, die Union müsse zurück zu konservativen Werten, der hat nicht begriffen, wie Politik funktioniert. Angela Merkel hat verstanden, wie es geht. Und dann lobt Schäuble auch noch Bundespräsident Wulff, für dessen Äußerung, der Islam gehört zu Deutschland und meint Schäuble jetzt wieder, der Bundespräsident hat uns den Weg gezeigt, den wir gehen müssen. Dieser Weg entspricht der modernen Welt des 21. Jahrhunderts. Wer nun allerdings von Sinnen ist, der, der am Wort Gottes und an christlichen Werten festhält, oder der, der den Islam zu einem Teil Deutschlands erklärt, das wird die Zukunft deutlich zeigen, dessen bin ich gewiss. Mehr will ich gar nicht sagen. Immerhin ist die Aussage des Festus eine klare Ansage. Jede Erkenntnis göttlicher Wahrheit geht an ihm völlig vorbei. Ganz anders als bei seinem Vorgänger Felix, das hatten wir ja vor einigen Sonntagen. Felix war angesprochen. Das ist interessant, denn moralisch dürfte Felix der viel Üblere gewesen sein. Aber er war vom Wort getroffen. Nur, dass er die Stunde der Entscheidung ungenutzt verstreichen ließ. Festus dagegen ist völlig unempfindsam gegenüber dem Zeugnis vom Auferstandenen. Paulus spürt das sofort. Bei Festus ist im Moment nichts zu machen. Und er schlägt den Bogen unmittelbar zu König Agrippa. Aber der König weiß um diese Dinge. Mag der heidnische Statthalter die Botschaft von der Auferstehung und vom Messias für Unsinn halten, dem jüdischen König ist diese Botschaft bekannt. Auch das Leben Jesu, seine Wunder, die Ereignisse um seine Kreuzigung, die Finsternis, Erdbeben und so weiter, das leere Grab, all das ist dem Agrippa bekannt. All das, betont Paulus, ist schließlich nicht im Winkel geschehen. Das war Tagesthema. Direkt, ganz persönlich spricht Paulus nun König Agrippa an. Glaubst du den Propheten? Glaubst du den Propheten? Liebe Geschwister, was fällt daran auf? Was fragt Paulus nicht? Was hätte er auch fragen können? Er hätte auch fragen können, glaubst du an Jesus? Fragt Paulus nicht. Warum nicht? Weil Paulus klug ist. Und nicht nur klug, sondern auch geistlich und seelsorgerlich. Man muss einen Menschen im Gespräch dort abholen, wo er steht. Einen jüdischen König zu fragen, glaubst du an Jesus, und ihm von jetzt auf gleich ein spezifisch christliches Bekenntnis zu entlocken, wäre zu viel verlangt. Von einem jüdischen König die Antwort zu erwarten, ob er den Propheten des alten Bundes glaubt, das ist eine zumutbare Frage. Die allgemeine Verkündigung, die Predigt am Sonntagmorgen, die muss oft direkter sein. Die kann nicht auf den geistlichen Stand und die seelsorgerliche Situation jedes Einzelnen gleichermaßen eingehen. Aber das persönliche Gespräch, das sollte sehr genau von der Frage geprägt sein, wo steht der andere? Was kann ich bei ihm voraussetzen, was er weiß, was er wahrscheinlich auch bejaht? Wo kann ich anknüpfen und wie kann ich ihn von der Erkenntnis, die er schon hat, Schritt um Schritt weiterführen zur größeren Erkenntnis der Wahrheit? Und hier haben wir auf einmal eine ganz persönliche und seelsorgerliche Begegnung zwischen Paulus und Agrippa. Liebe Geschwister, es ist ein geistlich hochdramatischer Moment. Auf einmal reduziert sich die gesamte Versammlung auf diese zwei Personen. Der römische Statthalter, die Militärtribunen, die vornehmsten der Stadt mit ihren Frauen, auch die Schwester des Königs, Berenike, die direkt neben ihm sitzt. Alle treten völlig aus dem Blick. Es geht nur noch um Paulus und Agrippa. Zwei Menschen vor dem Angesicht Gottes. Und der eine fragt den anderen, glaubst du den Propheten? Diese waren von Gott gesandt. Jahwe selbst redete durch sie. Das ist auch der Glaube des jüdischen Königs Agrippa. Es geht nicht um Moral. Es geht hier nicht um den Lebenswandel des Agrippa. Es geht um das Zeugnis des Wortes Gottes. Glaubst du, Agrippa, dem, was Gott durch die Propheten geredet hat? Paulus braucht die Antwort des Agrippa gar nicht abzuwarten. Ich weiß, dass du glaubst. Liebe Geschwister, ich habe eigentlich gestaunt, als ich es nochmal in der Predigtvorbereitung gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gestaunt, wie Paulus mit solcher Gewissheit zu dieser Feststellung kommen kann. Obwohl Agrippa nun wahrlich kein frommes, moralisch hochwertiges Leben geführt hat. Im Gegenteil, er ist mit seiner Schwester hier, mit der er in einem äußerst anstößigen Verhältnis lebt, hatten wir letzten Sonntag. Aber Paulus unterscheidet genau, was ist dran und was ist jetzt nicht dran. Jetzt ist nicht das Verhältnis zwischen Agrippa und seiner Schwester dran. Jetzt ist das Verhältnis dran zwischen Agrippa und dem lebendigen Gott. Und wenn das geklärt ist, dann wird sich von daher auch der Rest klären. Glaubst du, Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Nicht nur wir, liebe Geschwister, die ganze Versammlung in Caesarea hält den Atem an. Manchen mag es peinlich geworden sein. Zumindest heute ist der Glaube ja zur Privatsache erklärt worden, wenn man überhaupt noch glaubt. Auf jeden Fall redet man nicht drüber, nicht mal mit seiner Frau, noch viel weniger vor einer öffentlichen Versammlung. Andere mögen spüren, hier geht's um ewige Dinge. Agrippa mag mit seinen Empfindungen dazwischenstehen. Es fällt auf jeden Fall auf, er widerspricht Paulus nicht. Ja, er glaubt. Ich glaube nicht, dass diese Aussage von Paulus, ich weiß, dass du glaubst, reine Rhetorik war. Wenn zwei Menschen so vor dem Angesicht Gottes stehen, ist für Rhetorik kein Platz. Agrippa glaubt dem, was Gott durch die Propheten geredet hat. Aber Agrippa glaubt nur theoretisch. Sein Glaube ist bloßes Fürwahrhalten. Es ist kein Glaube, der sein Leben erfasst, der sein Leben erneuert, der sein Leben rettet. So nah, will Agrippa den lebendigen Gott nicht an sich herankommen lassen. Nach Felix steht der zweite große Sünder vor dem Angesicht Gottes, überführt vom Wort. Aber Agrippa macht denselben tragischen Fehler wie Felix. Es fehlt nicht viel. So steht es wörtlich da. Es fehlt nicht viel. Auch er ist ganz nah dran am Heil. Er ist ganz nah dran an Jesus. Er ist unmittelbar dabei, vom Evangelium überzeugt zu werden. Auch hier gefällt mir die Übersetzung überreden nicht. Sie trifft es auch nicht wirklich. Das ist die negative und erst die zweite Bedeutung des hier im Urtext stehenden griechischen Worts. Die erste Bedeutung ist ganz positiv überzeugen. Und im christlichen Glauben, in der Evangelisation, in der Mission darf es niemals darum gehen, einen anderen zu überreden, ihn mit Worten zu übertölpeln, ihn zu manipulieren. Das wäre ja überreden. Man beknetet und bekniet ihn so lange, bis er ohne klare Einsicht dann schließlich Ja sagt. Es kann nie der Weg der Evangelisation sein und der Verkündigung. Überzeugen, gewinnen, im Herzen und im Denken überwinden mit der Wahrheit Gottes. Das meint dieses Wort. Es fehlt nicht viel. Und du wirst mich überzeugen, ein Christ zu werden. Das wäre auch aus der Sicht des Agrippa das einzig Vernünftige, denn er glaubt ja dem, was die Propheten gesagt haben. Und die haben den Messias vorhergesagt, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung. Aber Agrippa ist fast überzeugt, nicht bereit. Wir wissen nicht, ob Paulus noch nachgehakt hat. Vielleicht hat Paulus auch gleich traurig erkannt, wieder einer, der die Chance seines Lebens ungenutzt vorübergehen lässt. Wieder einer, der getroffen vom Wort lieber auf seinen eigenen Wegen ins Verderben geht, als umzukehren und gerettet zu werden. Dabei geht es doch um so viel. Ich will noch ganz kurz auf Vers 18 eingehen, kürzer als ich es vorhatte, denn als ich gestern Abend nochmal die Predigt durchgeschaut habe, ist mir aufgegangen, diesen Vers 18 kann man heute nicht abschließend behandeln, da müssen wir irgendwann mindestens noch 1, 2, 3 Predigten anhängen. Aber dieser eine Vers zeigt uns doch zum Schluss noch, um was es alles geht. Der Herr sendet Paulus zu den Heiden mit dem Auftrag, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wir halten an dieser Stelle ganz kurz und schlicht fest, worum es für Festus und Agrippa ging, worum es für uns heute geht, wenn wir noch nicht ganz klar und entschieden auf der Seite unseres Herrn Jesus Christus stehen. Es geht darum, ob unser Leben aus der Finsternis ins Licht tritt. Es ist schon interessant, wie schwarz-weiß Gottes Wort malt. Allen menschlichen Versuchen zum Trotz, das Ganze weich zu spülen, die Kontraste zu verwischen. Gottes Wort lässt solche Versuche nicht zu. Gottes Wort macht unmissverständlich und ganz und gar ohne jeden Kompromiss klar, es geht darum, ob der Mensch in der Verfinsterung seines Denkens bleibt, auf dem Weg der Sünde, fern von Gott, ohne Glauben, ohne Gehorsam. Und auf diesen eigenen Wegen zugrunde geht. Oder ob er aus dieser Verfinsterung heraustritt ins Licht göttlicher Wahrheit. Und diese Wahrheit ist Jesus. Ob also der Mensch zu diesem Heiland und Messias, dem Sohn Gottes, Jesus Christus, kommt. Nur im Vertrauen auf ihn und sein Wort kann unser Leben gelingen. Und ein tatsächliches Vertrauen schließt dann zwingend den Gehorsam mit ein. Von der Finsternis zum Licht tritt nur der, der Jesus dann auch wirklich den Herrn seines Lebens sein lässt. Aber der, liebe Geschwister, der hat dann auch die Verheißung, ein Erbe unter denen, die durch den Glauben geheiligt sind. Liebe Geschwister, was ist das für eine großartige Sache? Wir sind heute schon Erben. Nicht vielleicht von irgendeinem Häusle oder was auch nicht sein kann, Wir sind Erben der himmlischen Herrlichkeit, des größten Reichtums, den sich überhaupt man nur vorstellen und denken kann, ja, der alles Vorstellbare unendlich übersteigt. Und weil wir Erben sind, liebe Geschwister, und wer Erbe ist unter uns und das weiß in Christus Jesus, der darf auch mit Freuden nachher zum Tisch des Herrn treten, beziehungsweise vom Tisch des Herrn nehmen, wenn es durch die Reihen gereicht wird. Um es in diesem Beispiel zu sagen, in diesem Wort, die Abendmahlsgemeinschaft ist die Gemeinschaft der Erben Christi. Da feiern wir ein Aspekt des Abendmahls, nur einer von vielen, da feiern wir gewissermaßen bereits das Austeilen des Erbes vorweg. Wir kommen zusammen in der Vorfreude auf unser himmlisches Erbteil, das in der Ewigkeit bei Gott auf uns wartet. Dass wir doch alle völlige Gewissheit darüber haben, dass auch wir ein solches himmlisches Erbteil besitzen in Christus. Und wer eine solche völlige Gewissheit nicht hat, der möge diese Stunde und diese Chance, diesen Ruf Gottes an seinem Leben nicht vorbeigehen lassen. Amen.